Also hieß es, der Zahn muss raus. Und wir haben aber auch nicht so diese zahnärztlichen Zahnzangen dabei gehabt, sondern einfach nur eine Kombizange, womit wir auch den Schlitten und andere Dinge repariert haben. So, und man redet da so ein bisschen schmunzelnd drüber, aber es war überhaupt nicht witzig.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Arvid Fuchs zu Gast. Arvid ist, ich würde sagen, Expeditionsleiter, aber er beschreibt seinen Job gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Worum geht es in unserem Gespräch? In unserem Gespräch geht es tatsächlich hauptsächlich um Expeditionen ans andere Ende der Welt. Wie ist das, wenn man in die Antarktis fährt? Ja, was braucht man für ein Schiff? Was braucht man für eine Crew? Wie organisiert man das alles? Wie finanziert man das alles? Da lässt uns Arvid teilhaben. Ja? Er lässt uns sozusagen einen Blick hinter die Kulissen werfen von solchen Projekten. Wir reden aber auch darüber, welche Erkenntnisse er gewonnen hat in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz, warum er sich da ganz besonders stark für engagiert. Er hat so ein paar Beispiele mitgebracht. Es ist ein super spannendes Gespräch. Er erzählt zum Beispiel auch darüber, was waren brenzlige Situationen auf den Expeditionen, auf denen er unterwegs war und wie hat er die letztendlich gelöst. Für alle Abenteuerlustigen unter euch oder die einfach mal mit jemandem Abenteuerlustigen sozusagen dem zuhören möchten, ein super spannender Podcast. Hört rein, viel Spaß. Und sage herzlich willkommen zum Macht was Podcast, heute mit Arvid Fuchs. Arvid, schön, dass du dabei bist, zugeschaltet aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Also ich habe mir sagen lassen, es ist wunderschön da. Ich kann so ein bisschen über deine Schulter hinweg aus dem Fenster gucken. Da sind Bäume und es scheint frühlingshaft zu sein. Arvid, schön, dass du da bist. Vielleicht kurz für die Hörer, magst du ein, zwei Sätze zu dir persönlich sagen und dann gehen wir zusammen auf die Reise.
Ja, moin zuerst mal. Also ich genieße hier auch im Hintergrund so langsam, dass es frühlingshaft wird. Und hier bin ich auch tatsächlich groß geworden. Also das ist letztendlich mein altes Elternhaus. Insofern bin ich hier mit dieser Region ein bisschen verwachsen. Und die Wälder und die Wiesen hinter mir sind so ein bisschen der Playground gewesen, wie ich als Kind herangewachsen bin und wo eben auch ganz viele Träume entstanden sind. Wollen wir sagen, die häuslichen Gefilde einmal zu verlassen und die ganze große Welt kennenzulernen. Und das war für mich so ein bisschen Ausgangspunkt, Initialzündung. Ich bin beruflich zur See gefahren bei der Handelsmarine, wo es noch diese alten guten Stückgutfrachter gab, wo man auch mal 2 Wochen im Hafen gelegen hat. Habe aber immer die Perspektive gehabt, mich selbstständig zu machen und Reisen und Expeditionen durchzuführen, wobei mich gerade die Ozeane, aber eben auch die hohen Breiten, wie die Seefahrer sagen, die polaren Zonen interessiert haben. Und das ist natürlich ein langer Werdegang gewesen, aber seit ich eigentlich erwachsen geworden bin, habe ich diese Expedition in Antarktis, Arktis und andere Regionen unternommen und das hält mich immer noch fleißig in Gang.
Ja, ich habe, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich so ein bisschen, wie das ja immer so ist, man sucht ja immer so nach Schubladen, obwohl das gar nicht so gut ist und habe gedacht, wenn mich jetzt einer fragt, was macht der Arvid eigentlich und dann versucht so eine Jobbezeichnung zu finden und so richtig ist mir nicht gelungen, weil irgendwie Expeditionsleiter greift's nicht so richtig, Polarforscher greift's nicht so richtig. Was sagst du den Leuten, wenn die sagen, du, was machst du eigentlich beruflich?
Ich weiß es im Grunde genommen auch nicht. Also das Finanzamt wusste es auch nicht. Also dort bin ich als Publizist geführt, weil ich ganz viel verschiedene Dinge mache. Also ich bin Projektleiter. Was ich mache, hat sehr viel mit Projektmanagement zu tun. Ich sage das nicht, um der Sache den Charme zu nehmen. Aber du kannst eine Nordpol-Expedition oder solche Projekte, wie wir sie jetzt im Rahmen der Ocean Change-Expedition durchführen, nicht irgendwie mit so einem verklärten, träumerischen Blick von zu Hause aus planen, sondern du musst da schon diese Träume und Ideen auf eine sehr reale Basis herunterbrechen und dann arbeiten, um die Probleme zu lösen, um die Organisation zusammenzustellen, vor allen Dingen auch das geeignete Team, mit dem du dann zusammenarbeiten willst. Auf der anderen Seite schreibe ich Bücher, ich halte Vortragsreihen, ich mache ganz viel verschiedene Sachen. Insofern gibt es für mich einfach, glaube ich, keine schlüssige, alles umfassende Berufsbezeichnung. Aber für mich ist das eigentlich auch nie ein Problem gewesen.
Ja, ja. Ehrlicherweise, ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man nicht so ganz genau an einem Punkt beschreiben kann, was man macht, weil das zeigt ja, dass man sehr ein sehr abwechslungsreiches Berufsleben hat, was ja durchaus an sich schon mal ein Gewinn ist. Würdest du sagen, keine Ahnung, ein Mann, den viele Leute kennen, ist ja der Reinhold Messner, mit dem du auch mal zusammen unterwegs warst, dass das so ein bisschen so ist, wie das, was der gemacht hat, das machst du so in Abwandlungen auch oder für die Hörer so zum Einordnen?
Nee, ich glaube, wir machen was komplett anderes. Also zum einen bin ich kein Höhenbergsteiger gewesen. Also ich bin nie im Himalaya gewesen und dort auf höhere Berge gestiegen, auch wenn ich Berge bestiegen habe, aber eben nicht in 8000er-Bereich, sondern eher so in den Anden und in den Alpen. Also das ist nie mein thematischer Schwerpunkt gewesen. Wir haben, mein Schwerpunkt ist immer, sind die Meere, die Ozeane gewesen und natürlich der polare Bereich. Und das sind schon zwei völlig verschiedene Disziplinen, ob du im Himalaya unterwegs bist oder ob du zum Nordpol läufst. Und wir haben eine gemeinsame Expedition gemacht. Das war damals die Antarktis-Durchquerung. Dabei ist es aber auch geblieben, weil wir jeder irgendwie doch eine ganz andere Zielrichtung haben. Und heute geht es mir eben ja schwerpunktmäßig gerade darum, auch Transparenz reinzubringen in das Thema Klimawandel, möglichst viele Menschen zu erreichen, um sie für diese Thematik zu sensibilisieren. Wir machen sehr viel Jugendarbeit. Also insofern läuft das, es geht mir heute nicht um Extremsport, das ist irgendwie ab einem bestimmten Alter dann vielleicht auch albern, aber ich habe das Team, ich habe das Know-how, ich habe ein Schiff, mit dem wir etwas machen können und mir bringt es nach wie vor unwahrscheinlich viel Spaß und ich kann es auch körperlich und mental alles noch leisten. Also insofern mache ich es so lange, wie es geht.
Ja, du hast viele Expeditionen gemacht, die meisten Expeditionen davon gingen, doch wahrscheinlich die meisten, gingen in Regionen, wo es eher auch kalt ist. Das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Was hat für dich, oder wie bist du dazu gekommen? Was macht für dich die Faszination aus, da loszuziehen und in die Arktis zu gehen und dabei minus, weiß ich nicht, wie viel Grad, sozusagen sich da durchzukämpfen. Was reizt dich daran?
Nun, also als Heranwachsender habe ich einfach viel in Büchern gelesen, gestöbert. Die haben wir auch zu Hause in der häuslichen Bibliothek gehabt von Fridtjof Nansen, Nacht und Eis und wie sie alle geheißen haben. Und ich habe aber auch einen höllischen Respekt gehabt, dahin zu fahren. Und man muss sich ja mal vorstellen, wie ich anfing, so etwas zu machen. Da gab das kein Internet, da gab das keine E-Mail, es gab keine Handys, es gab auch kein Navi, kein GPS, es gab das alles nicht. Das heißt, ja, die Information hat man letztendlich aus der Literatur herausgezogen. Und ich habe ja früh angefangen, Abenteuerreisen zu machen, immer im Rahmen meiner Möglichkeiten, versteht sich. Bin dann aber auch in die Tropen, in Regenwald von Borneo zweimal gewesen, habe im Nordosten Kanadas Wildwasserexpedition durchgeführt und habe dann irgendwann gesagt, also jetzt musst du mal den Schritt machen, mal in die Arktis zu gehen, um das kennenzulernen. Das ist 1979 gewesen, das erste Mal. Und das war mir so ein Abtasten, ein Kennenlernen, ob ich es kann, ob ich es mag und wie ich damit zurechtkomme. Und das klappte eigentlich alles auf Anhieb sehr gut. Und es gibt ja diesen sprichwörtlichen Arktis-Bacillus, der mich damals offenbar angesprungen hat und seitdem nicht mehr verlassen hat. Also ich bin da nicht hingefahren, weil ich von Haus aus irgendwie gerne friere oder weil ich Masochist wäre oder sonst was, sondern mich hat es fasziniert. Ich fand die Landschaft schön, die Flora und Fauna. Es ist ja nicht so, wie man sich das hier vorstellte, damals, das alles nur Schnee und weiß und eisig und kalt und die Menschen hocken irgendwie zusammen im Iglu. Das sind ja alles so Klischees, die gar nicht stimmen, sondern es ist so Grönland beispielsweise, kanadische Arktis, das ist ja sind Länder riesigen Ausmaßes mit einer Kulturgeschichte, mit Jahreszeiten, mit einer reichhaltigen Flora und Fauna. Und wenn man einmal das Handwerk gelernt hat, sich darin sicher zu bewegen, dann es wird treten diese Schwierigkeiten in den Hintergrund und insofern nimmt die Begeisterung, so ist es bei mir zumindest gewesen, nicht ab, sondern eher zu, weil man, je weiter man einsteigt, desto mehr Türen öffnen sich für einen, auch in der Wahrnehmung, um diese Landschaft zu erfahren. Und ich bin bei meiner Wanderung durch diese diversen Türen noch lange nicht an der letzten angekommen. Also ich lerne immer wieder dazu und insofern ist das unheimlich vielseitig.
Ja, und du bist im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, du machst sehr viele Expeditionen, sammelst da auch ein Stück weit Material, also so, deshalb sagt das Finanzamt wahrscheinlich, du bist Publizist, also du Fotos, du machst Vorträge hinterher, du schreibst Bücher. Kann man sagen, dass du diese Expeditionen machst und das Ganze sozusagen drumherum, die Vermarktung, das ermöglicht dir dann immer wiederum die nächste Expedition zu machen?
Naja, wie ich angefangen bin, drehte sich das um Extremsport. Nichts anderes ist es gewesen. Also zum Nordpol, Südpol laufen oder Grönland durchqueren, das ist der Extremsportbereich. Und wie alle anderen musst du das Geld natürlich dafür irgendwie verdienen. Das heißt, es ging einem Roald Amundsen oder einem Fridtjof Nansen damals nicht anders, als es den modernen Abenteurern gibt. Das heißt, wir werden hier nicht irgendwie staatlich unterstützen, das ist ja auch richtig, sondern wir müssen das Geld irgendwie eintreiben und deshalb arbeitet man mit Sponsoren zusammen beispielsweise, die dazu passen müssen, so ist es zumindest für mich immer gewesen, dass man da Partner sucht, um wirklich auf diese ja teilweise enormen Kosten zu kommen, beziehungsweise diese abzudecken. Das gehört mit dazu. Aber ein Leben, man entwickelt sich ja immer weiter. Also wenn man sich nicht entwickelt, dann stagniert man. Und ich bin, was weiß ich, da mit Anfang 30 oder irgendwann um Kap Horn gepaddelt. Und wenn ich heute immer noch um Kap Horn paddeln würde, dann wäre das ein bisschen absurd. Also man entwickelt sich ja weiter auch mit den Aufgaben. Und mich interessieren heute natürlich ganz andere Dinge als mit 35. Und ich bin eben halt gerade auch zum Zeitzeugen dieser Klimaveränderung, der Naturveränderungen, gerade im arktischen, aber auch antarktischen Raum geworden und auf den Ozean. Und ich denke auch immer so ein bisschen, ja, du bist auch ein privilegierter Mensch, dass du all das in deinem Leben hast sehen, erleben und auch überleben können. Das gehört ja auch immer mit dazu. Also du bist auch ein bisschen in der Pflicht der Natur, etwas zurückzugeben. Das meine ich jetzt nicht als eine Verpflichtung im eigentlichen Sinne, sondern das ist ein inneres Anliegen von mir. Ich möchte mich einbringen, ich möchte an der Diskussion der heutigen Zeit dran teilhaben und meinen Input bringen. Und deshalb instrumentalisiere ich natürlich diese Expedition auch, um interessierte Menschen nicht mit der Moralkeule irgendwie zu drohen, sondern die zu informieren, sachlich, aber auch emotional. Ich glaube, das darf ich auch. Ich bin ja ein Reisender und der begeistert ist von diesen Landschaften. Deshalb darf man durchaus auch Emotionen wecken.
Ja, ich glaube, das sollte man auch. Und ist ja ein sehr emotionales Thema, was du hast. Also die Menschen verbinden ja mit Reise sehr viel Emotion. Was man sieht, wenn man sich mit dir und deiner Aktivität beschäftigt, ist, dass das Thema Klima- und Naturschutz gerade auch in den letzten Jahren auch für dich immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ist das richtig? Also
Das hat's im Grunde genommen für mich immer gehabt. Also ich bin ja rausgegangen in die Natur, weil ich sie liebe und weil mir die Natur so viel bedeutet hat. Das fing als Kind an. Also ich war immer draußen und habe draußen gespielt und meine Höhlen gebaut und sonst was. Also dieses Leben draußen, das ist so zu einem zentralen Teil und zum zentralen Bewusstsein für mich geworden, was eben auch Lebensqualität bedeutet. So, und man ist dann natürlich auch sehr, sehr sensibel, wenn man plötzlich so Veränderungen sieht. So, ich blicke mal zurück in den 80er Jahren, wo in der Nordsee Dünnsäure verklappt wurde und irgendwelche Chemikalien einfach von Verbrennungsschiffen abgefackelt wurde mit entsprechenden Niederschlägen an Schadstoffen, die verheerenden Schaden in der Fischpopulation angerichtet hat. Damals bereits haben wir dagegen protestiert. In den 90er Jahren waren wir Fumaroroa, wo die damals in Frankreich die Atombombentests durchgeführt worden sind, haben dagegen protestiert. Das heißt, Umweltschutz ist immer ein Anliegen von mir gewesen, seit Jahrzehnten, muss ich das sagen. Und natürlich, wenn man dann sieht, dass in Regionen, wo sonst der übliche Reisende keinen Zutritt zu hat, weil es da so schwierig ist, hinzukommen, dann ist man, denke ich, auch in der Pflicht, darüber zu berichten. Und mir hat es wirklich so diese ungetrübte Freude am Naturerlebnis ein bisschen verhagelt und mir die Unbefangenheit genommen. Und deshalb habe ich gesagt, also du misch dich ein, du bist immer ein politisch denkender, handelnder Mensch gewesen. Also dann schmeiß das, was du hast, jetzt eben auch in den Ring, um eben wirklich hier zum Gunsten der Polarregion, der Ozeane oder des Klimas im Allgemeinen zu handeln.
Ja, was für viele Menschen vielleicht gar nicht so ganz, oder oft ist ja Klimaveränderung für viele Menschen nicht direkt nachvollziehbar, aber ich habe mitbekommen, dass du den Klimawandel vor Ort in den polaren Zonen auch quasi gesehen hast, de facto. Kannst du mal schildern, was hat sich da konkret verändert in den letzten Jahrzehnten schon aufgrund des Klimawandels? Also Eisberge schmelzen ab ist so ein Stichwort, von dem man hier und da hört. Aber wenn du da vor Ort bist, was fällt dir dann auf?
Also die Arktis, die Nordpolarregion, ist sozusagen das Epizentrum des Klimawandels. Also dort passiert es zuallererst und zwar schon seit Jahrzehnten. Und das Schlimme daran ist, dass Wissenschaftler da immer vorgewarnt haben. Schon Mitte der 60er Jahre gab es erste Berichte, die dem damaligen US-Präsidenten vorgelegt wurden von seinem wissenschaftlichen Beirat, die davor warnten, dass durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe eine Klimaerwärmung herbeigeführt werden könnte. Wir haben all diese UN-Klimakonferenzen gehabt, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht anführen will. Das Thema ist ganz lange bekannt und immer wieder von den Wissenschaftlern auch in die politische Diskussion als Sachverständigengremium sozusagen eingebracht worden. Bloß die Politik hat eben nicht gehandelt, weil es so ein unbequemes Thema ist, wie Al Gore das einmal formuliert hat, und weil es auch ein bisschen abstrakt ist, weil durch eine Klimaerwärmung färbt sich die Atmosphäre ja nur nicht lila oder sonst wie, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Aber wenn man dann im arktischen Raum ist und ich habe 1989 im Rahmen der Icewalk-Expedition bin ich 1000 Kilometer über den arktischen Ozean, der natürlich zugefroren ist, zum Nordpol gelaufen in 56 Tagen. Auf der gleichen Route kann man diese Expedition heute gar nicht mehr machen, weil das Eis gar nicht mehr tragfähig ist. Wir sind in den 90er Jahren sind wir dreimal bei dem Versuch mit unserem Segelschiff durch die Nordostpassage, also nördlich Sibiriens zu fahren, im Eis stecken geblieben. 2002 ging das problemlos, ohne dass wir kaum Eiskontakt gehabt haben. Wenn man dann Siedlungen im Norden Alaskas besucht, wo wir Anfang der 90er Jahre waren und die Welt damals noch in Ordnung zu sein schien, dann sieht man heute, wie sich diese Permafrostböden auftauen, ganze Küstenregionen erodieren, abrutschen, ganze Siedlungen verschwinden. In Grönland schmelzen die Gletscher. Das Inlandeis nimmt ab und entleert sich in einer größeren Rate, sodass die Gletscher immer mehr kalben, das heißt also immer mehr Eisberge auch ins Meer entlassen. Und das wiederum führt dazu, dass sich auch das salzige Wasser verdünnt wird. Das heißt, die Chemie des Meerwassers verändert sich mit Auswirkungen beispielsweise auf den Golfstrom. Alles hängt mit allem zusammen. Man kann dieses Problem nicht so separat sehen. Und wenn ich das noch kurz anführen darf, wir sind im vergangenen Sommer hier an der nordfriesischen Küste unterwegs gewesen, zwischen den Halligen und Inseln, und haben dort mit Wissenschaftlern, Fischern, Naturschützern und allen möglichen und den Bewohnern natürlich gesprochen. Und sie alle haben unisono gesagt, der Meeresspiegel steigt, wir bauen den Klimadeich, wir warften auf, wir machen verschiedene Maßnahmen. Aber wenn es so ist, dass bis zum Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel um 1 Meter steigt, dann haben wir alle ein Problem.
Ja. Wenn du das so siehst und wenn man die Schilderung so hört, dann klingt das ja nicht nur dramatisch, sondern es ist auch dramatisch. Allerdings sagst du ja auch irgendwie sozusagen, es ist noch nicht alles verloren. Wir können noch etwas dagegen tun. Aber wenn du da drauf schaust, kommt da schon irgendwie so ein Stück weit auch Frustration durch. Wenn du das, also du siehst es dann ja vor Ort diese Themen, und dann kommst du zurück nach Bad Bramstedt in die Nähe von Hamburg und siehst, dass sich ja hier in den Großstädten oder ganz drumherum auch nicht so wahnsinnig viel geändert hat in den letzten Jahren. Frustriert einen das? Oder spornt einen das dann eher mehr an?
Also ich hätte solche Expeditionen nicht machen können, wenn ich nicht ein notorischer Optimist bin und irgendwie auch so ein Gen in mir trage, das da lautet never give up, also gib niemals auf. Das ist ja auch die Lebensversicherung. Natürlich bin ich teilweise frustriert gewesen, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie von Jahr zu Jahr von einer UN-Klimakonferenz zur nächsten gehangelt hat und immer wieder gesehen hat, es passiert nichts, es wird einfach nur verwaltet, das Problem. Bis 2015 in Paris eben halt ein Durchbruch passierte. Und ich glaube, es ist ganz schlimm. Also man kann ja selbst vielleicht auch mal nachdenklich sein, das bin ich gerade als jemand, der die Verhältnisse da oben gut kennt. Aber wir haben ja auch die Lösung des Problems. Und das macht mir ja Hoffnung. Und das ist auch etwas, was ich den Menschen gerne kommunizieren möchte. Wir haben ein Problem, aber wir können es auch lösen. Wir müssen es nur tun. Was wir nicht haben, ist Zeit. Wir haben über rund 40 Jahre lang nichts getan, obwohl wir wussten, was dort ist. Vielleicht die ersten 20 Jahre nicht so maßgeblich, aber danach wusste man das sehr wohl. Und wenn man rechtzeitig angefangen hätte, dagegen zu steuern, dann hätten wir heute nicht die Dringlichkeit des Handelns. Wir haben es aber nicht getan. Deshalb müssen wir jetzt wirklich all unsere Ideen, unser Know-how zusammenraufen und sagen, na klar, wir brauchen erneuerbare Energien. Wir müssen aus der Verstromung fossiler Energien aussteigen. Und ich zeige auch immer so Best-Practice-Beispiele, wie es geht. Beispielsweise auf so einer kleinen dänischen Kattegat-Insel Samsö, wo man nur durch erneuerbare Energien sein Energiebedarf deckt und den Überschuss sogar noch exportiert. Dann kann man das nicht auf die Fläche Deutschlands als Industriestandort übertragen. Aber ich glaube, diese sogenannten kleinen Best-Practice-Beispiele, von denen es ganz viele gibt, die auf das große Ganze übertragen, die helfen einem weiter. Und wenn man in den 80er Jahren jemand erzählt hätte, dass wir etwa über 30% unseres Strommixes aus erneuerbaren Energien heute bestreitet, dann wären sie ausgelacht worden. Es geht, wir sind heute viel, viel weiter als auch vor ein paar Jahren. Es passiert ja auch was, viele positive Dinge. Wir dürfen uns jetzt nur nicht zufrieden zurücklegen und sagen, naja, nun lass die anderen mal auch erstmal machen, sondern wir müssen weitermachen, wir müssen dürfen nicht innehalten. Das ist auch eine Frage des Engineerings, der Weiterentwicklung der Technologien. Wir sind ein Technologiestandort, das müssen wir nutzen. Und auch wenn ich die Diskussion Windkraft, ja, und Windräder sind ja nicht so schön, wir brauchen nicht weniger Windkraft, wir brauchen mehr Windkraft. Und wenn wir vielleicht mal irgendetwas finden, um die Rotoren gegen irgendwas anderes auszutauschen, dann machen wir das oder können wir das machen. Aber so lange sind wir nicht und so weit sind wir noch nicht. Und insofern müssen wir das auch einsetzen.
Ja, das heißt, machen. Wie so häufig machen ist besser als warten und nichts machen. Und in dem Fall ist das Thema schon auch dringend, schon auch basierend auf den Sachen, die du gesehen hast, auch vor Ort. Wenn du jetzt überlegst, wie kannst du beitragen? Du hast da das Thema liegt dir am Herzen. Kommunikation ist ein großer Punkt, wo du beiträgst, also du sensibilisierst. Hast du mittlerweile, wenn du Expeditionen ausrüstest oder dir überlegst, wohin sollen die gehen, schon auch im Kopf, dass du sagst, du möchtest diesen Klimaschutzgedanken, der soll da stark integriert sein und danach richtest du auch so ein Stück weit die Expedition aus? Oder wonach guckst du, wenn du die neuen Projekte startest? Ocean Change ist so ein Stichwort in dem Zusammenhang.
Also mir geht es heute nicht mehr um irgendwelche Extremleistungen oder irgendwo der Welt zu beweisen, dass ich segeln oder Skilaufen kann oder sonst irgendetwas. Das hat für mich völlig an Bedeutung verloren. Nein, heute suche ich mir die Ziele so aus, wie sie wirklich von unserem Aufgabenspektrum her zu bewältigen sind, interessant sind. Mir geht es, Stichwort Ocean Change, darum, Veränderungen in den Ozean aufzuzeigen. Und das ist natürlich bewusst angelehnt an das Wort Climate Change, also Klimawandel, der Wandel in den Ozean. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Man kann das nicht voneinander lösen. Und deshalb möchte ich das eben halt aufzeigen. Wir haben das Schiff, die Dagmar Orn, mit dem wir viele Jahrzehnte unterwegs sind. Wir haben ein engagiertes Team. Wir haben die Erfahrung. Wir können dort fahren. Und ich möchte eben gerade Schiff und diese Projekte einsetzen, um quasi als Vertreter für viele interessierte Menschen in Gegenden zu fahren, um ihnen zu zeigen, was dort passiert. Also es sie virtuell sozusagen mit auf diese Reise zu nehmen. Und das machen wir natürlich gerade auch über die sozialen Medien. Jetzt gerade für die aktuell anstehende Expedition rüsten wir das Schiff jetzt gerade mit moderner Satellitenkommunikationstechnik aus, so dass wir auch auf einer tagesaktuellen Basis dann Berichte veröffentlichen können. Wir haben eine Kooperation mit dem Kieler Institut Geomar, die übernehmen quasi den ganzen wissenschaftlichen Teil und werden all diese Messdaten, die auch gesammelt werden, dann da auch auswerten und einspiegeln in so eine Art Dashboard. Also es ist eine sehr kommunikative Reise, so dass auch die Follower, die es interessiert, dann gerne auch mal Fragen stellen können, die wir dann von unterwegs beantworten wollen. Das ist so ein bisschen diese Intention. Möglichst viele Menschen, die nicht alle dorthin fahren können, virtuell mitnehmen und sie daran teilhaben lassen, was dort im Positiven, aber eben leider auch im Negativen passiert.
Ja. Wohin geht's denn auf der nächsten Expedition?
Die nächste Expedition geht wieder in die Arktis, in den arktischen Raum. Ocean Change, diesen Projektname, den haben wir 2015 geschaffen, wo es dann Richtung Antarktis zunächst ging. Wir waren dann auf einer weiteren Ocean Change Expedition 2 Jahre in Grönland und Island unterwegs. Letztes Jahr waren wir dann, was ich schon erzählte, in Nordfriesland an der schleswig-holsteinischen Westküste unterwegs. Und dieses Mal geht es wieder weiter nach Norden. Das große Zentralthema ist der Golfstrom. Und der Golfstrom ist ja dafür verantwortlich, dass wir hier relativ moderate Temperaturverhältnisse haben, wenn man das mit anderen Breitengraden vergleicht, die nicht im Einflussgebiet dieser Zirkulation liegen. Insofern sind Veränderungen schon von gravierender Bedeutung für uns und deshalb wollen wir Daten erfassen. Ich selbst bin kein Wissenschaftler, ich kann sie nicht auswerten, aber ich kann sie ja sammeln und mit dem richtigen Instrumentarium und dann eben halt den fachkompetenten Wissenschaftlern zukommen lassen, die dann daraus eventuell Rückschlüsse draus ziehen können. Das ist sozusagen unser Beitrag dazu und deshalb gehen wir, wenn denn alles mit der Pandemie soweit klappt, wie wir uns das vorstellen, jetzt Mitte Juni etwa auf große Reise.
Wenn du, vielleicht magst du unsere Hörer mal mitnehmen, quasi in Anführungsstrichen auf die Reise, wenn du so eine Expedition planst. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Themen zu berücksichtigen. Nehmen wir die aktuell kommende Reise. Zu Beginn ist da eine Idee. Ja, da möchten wir hin und diese oder jene Daten wollen wir einsammeln und wir wollen zeigen, was an dieser Ecke oder was auf dieser Ecke der Welt gerade passiert. Wenn du diese Idee dann hast, wie gehst du dann weiter? Wie stellst du das Team zusammen? Wie legst du die Route fest? Wie finanzierst du dann das Projekt? Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
Naja, das ist das Stichwort Projektmanagement, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Also ein großer Anteil solchen Expeditionen ist eben auch Schreibtischarbeit. Das heißt, man muss ja eine Strategie entwickeln. Und was für Partner brauche ich dazu? Also ich brauche natürlich, das Schiff muss, wird in diesem Jahr 90 Jahre alt, aber das heißt nicht, dass es nun ein alter, seemüder Kahn ist. Alt ist sie schon, unsere Dagmar Orn, aber die ist immer top-Werft gepflegt und gewartet und heute sicherlich viel stabiler und struktureller ausgefeilter, als sie es damals beim Stapellauf war. Aber das Schiff muss natürlich auch durch die Werft laufen. Es muss von Bootsbauern gewartet werden. Die ganzen Rettungsinseln müssen überprüft werden. Dann wird eben halt sehr viel Technik erneuert, was vielleicht einfach am Ende der Laufzeit angelangt ist. Es gibt neue Technologien, was die Satellitenübertragung angeht. Also ganz viel Aufwand, Arbeit steigt in das Schiff rein. Das ist das eine Projekt. Das andere ist natürlich, dass ich eine engagierte Mannschaft brauche, die dieses Schiff dann mit mir gemeinsam fährt und die dann auch die unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt. Und da das alles Ehrenamtler sind, das ist ja keine bezahlte Crew in dem Sinne, müssen die natürlich auch in ihrem privaten und beruflichen Umfeld erstmal abklopfen, wie lange kann ich mich ausklinken. Ich spreche gezielt immer Leute an, ich kriege auch ganz viele Bewerbungen, aber ich suche mir dann wirklich schon die Menschen aus, die dann Frauen und Männer eben auch aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Berufen, die dann mit mir fahren. Das ist dann, wollen wir sagen, die aktive Crew unterwegs, aber dann gibt es ja im Hintergrund sehr viel. Man braucht Genehmigungen. Man muss Genehmigung von allen möglichen Institutionen haben. Man muss in unserem speziellen Fall jetzt die Corona-Regeln jeder einzelnen Nation, die wir ansteuern, irgendwie parat haben. Und die ändern sich ja nun mal leider im Wochentakt. Also auch hier gibt es sehr viel zu bedenken. Man spricht dann gezielt Unternehmen an, von denen man glaubt, dass die gut dazu passen könnten und die dann eventuell auch Interesse hätten, uns mit finanziell zu sponsern, denn solche Projekte kosten natürlich einfach verdammt viel Geld. Und deshalb bin ich darauf auch angewiesen, dass man also mit Partnern aus der Wirtschaft zusammenarbeitet, aber die müssen dazu passen. Das ist es ja immer. Und das gelingt uns Gott sei Dank immer ganz gut, sodass es Unternehmen sind, die einfach auch hinter dieser Projektidee stehen und das nicht einfach nur aus Marketinggründen machen, sondern die dahinter stehen. So, das ist nur im ganz groben Riss. Also man muss natürlich alles Mögliche planen und bedenken und dann auf dem Punkt ja letztendlich auch fertig sein, dass man dann auch los kann.
Wie lange dauert so eine Vorbereitungsphase typischerweise bei den Expeditionen, die du machst? Oder kann man das gar nicht sagen, so generell?
Das ist immer sehr abhängig von der jeweiligen Nation. Also wir sind mehrfach in Russland gewesen. Das erfordert immer die längste Vorbereitungszeit, weil es einfach ein Moloch an Bürokratie ist. Es ist einfach administrativ so schwierig, dort eine Genehmigung zu bekommen, dass man eigentlich 2 Jahre vorher anfangen muss. Bei diesen aktuellen Projekten, wo wir uns doch mehr in der westlichen Welt hier aufhalten, da ist das natürlich nicht ganz so schwierig. Die Pandemie erschwert viel. Aber auch wenn man so etwas zusammenstellt, die Crew braucht Vorlaufzeit, um zu wissen, ob sie kann. Man muss eben halt den ganzen Unterbau solch eines Projektes aufstellen. Also 1 Jahr ist eigentlich absolutes Minimum, eher so 1,5 Jahre.
Ja. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich ja auch schon immer mal so 1, 2 zukünftige Projekte auch schon im Kopf, die dann, also dass so ein paar Sachen auch parallel geplant werden, also die nächste und die übernächste auch schon, weil es insgesamt so lange dauert, oder konzentrierst du dich immer auf ein Thema, ziehst das durch und machst dann das nächste?
Nein, ich habe natürlich immer Ideen, auch so Ideensplitter irgendwie, die so vor meinem geistigen Auge hin und her fliegen. Man plant natürlich parallel, aber ich habe mir zu einer eisernen Regel gemacht, niemals vorher darüber zu sprechen. Weil wenn man jetzt anfängt, was ich vielleicht irgendwie mal in 2 Jahren machen könnte, möchte, wollte, dann weiß ich ja gar nicht, ob das geht, ob ich das kann, ob das sich umsetzen lässt. Und man setzt sich dann unter so einen unnötigen Erwartungsdruck und auch in so einen, ja, in so eine, so ein Rechtfertigungszwang. Warum machst du es denn nun nicht? Du hast es doch aber gesagt. Also deshalb ist das so ein bisschen Selbstschutz, wo ich sage, klar, es gibt ja Ideen, die perspektivisch auch über längere Zeiträume gehen. Aber momentan ist das aktuelle Projekt, über das wir auch sprechen, das, was jetzt ganz vorne auf der Agenda steht, und was danach kommt, da redet man dann später.
Ja. Und wenn du, also ich habe rausgehört, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch die Finanzierung, die insbesondere dann über Sponsoren funktioniert. Öffentliche Gelder bekommt ihr nicht für die Projekte, die ihr macht? Oder gibt es da auch einen Topf sozusagen, den man anzapfen kann?
Ich weiß nicht, ob es solche Töpfe gibt, aber ich habe es nie versucht und ich habe das eigentlich auch nicht vor, weil das ist auch eigentlich so eine Erklärung, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht auf Steuergeldern unterwegs, sondern jeden Euro, den wir ausgeben, den müssen wir auch verdienen, und ich schulde da eigentlich letztendlich als letzter Instanz nur dem Finanzamt Auskunft drüber, was dort umgesetzt worden ist. Also ich glaube, das ist auch eine ganz gesunde Voraussetzung, also dass man nicht einfach irgendwo plötzlich die Mittel hat, um irgendwas zu machen. Das wäre vielleicht ganz bequem. Aber ich glaube, dieses sich damit auseinanderzusetzen, auch mit den wirtschaftlichen Zwängen, die mit einer solchen Expedition einhergehen, das gehört auch zum Großen und Ganzen mit dazu. Also insofern, mir bringt die Arbeit hier ja auch Spaß. Also nicht jedes Formular ausfüllen oder das geht uns allen so, aber im Grunde genommen arbeite ich hier ja gerne, und ich glaube, man wächst auch auf eine ganz besondere Art und Weise mit der eigentlichen Expedition, die ja dann mehr oder weniger so das Tüpfelchen auf dem I ist dann nachher. Aber der ganze Rest, der muss ja vorher erstmal bewältigt werden, und ich glaube, das ist dann so eine Frage der Ausgewogenheit.
Und wenn wir auf die Sponsoren schauen, hier hört ja der eine oder andere zu, vielleicht auch der eine oder andere potenzielle Sponsor. Du hast gesagt, die Sponsoren müssen dazu passen. Kannst du noch mal ein bisschen genauer fassen, wann passt ein Unternehmen dazu und wann würdest du im Zweifel sagen, das ist irgendwie ganz nett, aber geht in Richtung Greenwashing zum Beispiel, was ja gerade sehr sehr häufig diskutiert wird. Mit so Partnern würde ich eher nicht zusammenarbeiten. Also wie ist so der optimale Partner?
Der optimale Partner ist natürlich jemand, der entweder Produkte hat, die wirklich jetzt innovativ sind, die jetzt regenerative Energien irgendwie vorantreiben oder die Energiesparmaßnahmen haben oder ich sag mal Stichwort Wärmepumpen eventuell, irgend so etwas. Das sind so die Dinge. Aber es können natürlich auch Dienstleister sein, wo es oder Unternehmen, die ganz andere Produkte haben, aber die aufgrund ihrer Unternehmensphilosophie und Struktur eben darauf ausgerichtet sind zu sagen, also wir wollen uns nachhaltiger aufstellen, ohne jetzt irgendwie so ein absolutes Standing zu haben dafür, weil jeder, es ist ja auch ein Weg, den man beschreitet. Und also deshalb fände ich das immer interessant, wenn das Unternehmen sind, die für Nachhaltigkeit stehen, die Ideen haben, was man da machen könnte. Das können Dienstleister sein, das können natürlich aber auch Produkte sein. Aber Greenwashing, das ist mit uns eben so nicht zu machen. Also da dann würde ich ja selbst meine Glaubwürdigkeit entsprechend untergraben.
Musstest du denn schon häufiger auch Sponsoren ablehnen, wo du die Befürchtung hattest, das passt nicht so richtig gut zu uns? Oder kommen die dann eher gar nicht erst?
Also im Moment ist da eine ziemlich hohe Sensibilität, glaube ich. Das ist das eine. Aber ich weiß, so in den 80er Jahren, wo ich sag mal Rauchen noch en vogue war und wo das die ganze Rauchwerbung gab, da gab das dann oftmals so aus der Ecke Rauch, sage ich mal, sehr lukrative Angebote nach dem Motto, also mach mal das Nächste, wir finanzieren das alles durch und wunderbar und dann nehmen wir das als Marketinggründe. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. So damals Schnaps und Rauch, die Ecke, das auch wenn ich vielleicht gerne mal ein Glas Wein oder sonst was trinke, aber das ist das eine, ob man es privat für sich tut oder ob man da als Werbeträger für einsteht. Und das habe ich damals abgelehnt, wie verschiedene andere Sachen auch, die ich jetzt gar nicht so explizit aufführen möchte. Also ich bin da schon ein bisschen wählerisch, obwohl, das sage ich ja auch ganz ehrlich, mir das dadurch nicht einfacher gemacht wird. Also dadurch schränkt man natürlich die Zahl der potenziellen Partner ein. Aber ich weiß auch, die Partner, die jetzt schon mit im Boot sind, die legen auch darauf Wert, dass da andere Unternehmen mit drin sind, die ähnlich denken und die ähnlich aufgestellt sind. Und insofern macht es auch das Zusammenarbeiten dann ganz angenehm.
Was ich so im Hinterkopf hatte oder überlege, ist, so ein klassischer Automobilhersteller würde dann nicht passen als Partner. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Elektroautomobilhersteller kommt, sagen wir mal Tesla, ja, irgendwie aktuell der bekannteste, über den am meisten gesprochen wird, würde so etwas passen oder würdest du sagen, ja, das irgendwie grundsätzlich ist Elektromobilität, das geht schon in die richtige Richtung, aber aufgrund von Ressourcen, die für Batterieherstellung etc. verbraucht werden, ist das doch nicht so ein Partner, der so super gut zu uns passt. Wie bewertet man das?
Zunächst mal zur Elektromobilität muss ich sagen, ich bin schon starker Befürworter der Elektromobilität, wobei mir die Probleme mit dem Batteriebau und den Rohstoffen natürlich bewusst ist. Aber es sagt doch kein Mensch, dass wir heute am Ende der Fahnenstange angekommen sind, was die technische Entwicklung angeht. Wer hätte denn bitte sehr vor 20 Jahren geglaubt, dass wir heute auf so einem kleinen USB-Stick oder auf irgendeinem anderen Mikrochip derartige Datenmengen speichern können? Das war damals überhaupt nicht vorstellbar. Und warum soll denn auch nicht im Batteriebereich die technische Entwicklung weitergehen, dass man vielleicht in absehbarer Zukunft Batterien hat, die nicht mehr diese hochsensiblen Komponenten benötigen, sondern andere Komponenten haben, die auch eine höhere Speicherkapazität haben. Also ich komme selbst so ein bisschen aus dem technischen Bereich auch. Ich bin wirklich kein Fachmann für Batterieentwicklung, aber es hat sich doch auch da schon sehr viel getan. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Optimismus wünschen und sagen, also wir müssen diese Entwicklung weiter vorantreiben und auch die Elektromobilität. Aber für mich ist der ganz große Schlüssel zum Erfolg wirklich die Wasserstofftechnologie. Also weil das ist etwas, was wir produzieren können, aber das muss natürlich dann aus erneuerbaren Energien produziert werden, also grünen Wasserstoff und nicht durch irgendwie Kohle entstehen. Überschüsse aus Windenergie, aus regenerativer Energie, es gibt dort ganz viele pfiffige Ansätze, auch gerade hier in Norddeutschland, wo es eben viel Wind gibt und Überschuss an Windenergie. Also das würde ich mir vielleicht gerade in dieser Kombination wünschen. Elektromobilität, ja, aber Wasserstoffmobilität und Technologie, das muss alles weiterentwickelt und gefördert werden, so dass wir dann eben halt mit den Emissionen runterkommen.
Ja, und würde dann so ein Tesla, wäre das ein passender Sponsor, weil die genau in die Richtung arbeiten schon?
Also Herr Musk hat hier noch nicht vorgesprochen, also insofern kann ich auch das nicht so genau sagen. Also ich glaube, man müsste dann einfach mal ins Gespräch kommen und mal sehen, inwieweit man da zusammenpassen würde.
Ja, ja. Mir ging es einfach bei der Frage darum, herauszufinden, wie kann man eine Grenze ziehen, weil die Grenzen sind ja durchaus auch fließend ein Stück weit, und wie du schon sagst, Technologie entwickelt sich ja auch weiter zu 100% sozusagen den grünen Hut haben halt wenige Unternehmen ja auch auf.
Ja, wenn ich da mal einhaken darf, ich bin ja nun auch nicht, ich stehe ja oder sitze ja nicht auf einer Insel der Glückseligkeit und sage, ich bin der große Messias und weiß, wie das alles funktioniert. Ich sage immer ganz explizit, ich bin Teil des Problems. Ich bin viel unterwegs, ich habe einen entsprechenden CO2-Abdruck, aber ich versuche in meinem persönlichen Umfeld das zu reduzieren. Aber das reicht noch nicht, das weiß ich. Und ich glaube, gerade diese Offenlegung dieser Dinge ist ganz wichtig. Wir werden zum Beispiel jetzt auf dieser kommenden Expedition jemanden ransetzen, der eine CO2-Bilanz erarbeitet. Was für einen CO2-Abdruck haben wir im Rahmen dieser Expedition? Ohne den wird es nicht gehen. Auch unser Schiff ist keine Regatta-Yacht, die jetzt also nur unter Segeln fährt, sondern in bestimmten Wetterlagen wird auch eine Maschine da sein, ein Dieselmotor mitlaufen, also auch Old Style, Old School sozusagen, wenn man will. Aber man muss sich ja weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist doch auch das, was uns alle betrifft. Ich will hier nicht moralisieren oder den Leuten erklären, was sie jetzt anders machen sollen. Ich möchte nur aufzeigen, dass es Wege gibt und wie dringlich der Wille zum Handeln ist dort oben. Weil das, was dort oben im arktischen Raum passiert, das erreicht uns ja mit einiger Verzögerung hier auch, und nicht nur uns, sondern die ganze Welt. Und alles hängt mit allem zusammen. Ich habe es mehrfach gesagt, letztendlich auch das Flüchtlingsproblem. Wo sollen Menschen denn in Afrika hingehen, wenn der Tschad beispielsweise völlig verkrautet und austrocknet und sie dort ihre Nahrungsgrundlage nicht mehr haben infolge des Klimawandels? Sie wandern. Das heißt, dieses Migrationsproblem geht einher mit dem Problem des Klimawandels. Und es liegt einfach nicht in unserer aller Interesse, dass wir das Klima verändern.
Ja, damit liegst du übrigens auf einer Kommunikationslinie mit sowohl der Geschäftsführerin der Kindernothilfe als auch dem von Greenpeace, die beide hier im Podcast waren. Also beide waren da ähnlicher Meinung. Was mich aber auch noch interessiert in dem Zusammenhang ist, wenn du diese Expedition startest, Finanzierung hatten wir gesagt, ist wichtiges Thema, Sponsoren, Organisation, Projektmanagement ist wichtig. Was ich mir vorstellen könnte, ist aber, woran wohl alles steht oder fällt, ist, oder womit alles steht oder fällt, ist doch sicherlich das Team, was du da an Bord hast. Wonach suchst du die Leute aus und wie bringst du die zusammen, dass du, wenn du dann bei minus 35 Grad mitten im Packeis mit dem Schiff eingefroren stehst, dass da keine Probleme gibt untereinander.
Ja, das Problem ein bisschen, ich sagte ja, wir kriegen viele Bewerbungen hier irgendwo auf den Tisch, und dass viele Menschen darin das ultimative Abenteuer sehen und gerne mit möchten und dann alles Unangenehme, was damit verbunden ist, gerne ausklammern. Das heißt, wenn man auf so einem mit Hundeschlitten oder auf Skiern unterwegs ist und es keine frischen Sachen gibt, man friert, man müde ist, man einem vielleicht die Füße wehtun oder auf dem Schiff ist man seekrank oder hat plötzlich kein Obst mehr an Bord. Das sind so Dinge, die man ganz leicht hier ausblenden kann, weil das hier ja irgendwie immer alles gegeben ist. Aber wenn man dann unterwegs ist, dann ist das plötzlich nicht mehr so dieser romantisch verbrämte Abenteueralltag, sondern ein knallharter Alltag, wo man sich reduzieren muss in seinen Ansprüchen und trotzdem funktionieren muss. Man muss ja seine Aufgaben wahrnehmen. Ich kann mich nicht an Deck stellen im Sturm und Regen und Schneegestöber und sagen, ich habe jetzt aber eigentlich keine Lust mehr. Ich würde jetzt lieber in meinem Schlafsack liegen. Das geht nicht. Man muss Disziplin haben. Und das Problem ist wirklich mitunter da, die richtigen Menschen rauszusuchen, von denen man merkt, Mensch, die haben auch eine soziale Kompetenz. Darum geht es mir in meinem ganz großen Maße. Ich brauche mitunter gar nicht so diesen Segelcrack oder den durchtrainierten Triathleten, der irgendwo hingeht, sondern es muss eben halt gerade die Einstellung stimmen und die Bereitschaft, sich drauf einzulassen. Und man muss natürlich sozial verträglich sein. Irgendwelche Selbstdarsteller oder die sich selbst oder anderen ständig etwas beweisen wollen, wie toll sie eigentlich sind, die fallen als allererstes durchs Raster. Das funktioniert nicht. Und man funktioniert in einem solchen Team nur, indem man der ist, der man ist. Man bekommt ständig irgendwie einen Spiegel vorgehalten nach dem Motto, das bist du. Und du kannst dich nicht verstecken. Du bist 24 Stunden lang an deinem Arbeitsplatz mit deinen Kollegen sozusagen zusammen. Und da kann man keine Rollenspielchen machen. Da wird man ganz schnell demaskiert und Kompetenz spiegelt sich nicht darin wider, dass man sagt, also ich bin jetzt derjenige, der das Sagen hat, sondern Kompetenz spiegelt sich darin wider, dass man die richtigen Entscheidungen in der jeweiligen Situation trifft. Und wenn man das nicht macht, dann ist immer gleich Gefahr im Verzug. Also insofern ist diese Auswahl von Menschen wichtig. Ich möchte ein gemischtes Team haben. Also wir haben immer Frauen und Männer im Team gehabt. Ich möchte auch eine Altersstruktur haben. Die Jüngsten, die bei uns mitfahren, sind 19, 20, also gerade fertige Abiturienten. Aber es geht auch durchaus weiter bis über 70. Also diese Altersstruktur, diese Interaktion zwischen den Altersgruppen, wo jeder von dem anderen irgendetwas lernt, so ein Schiff ist ein Schmelztiegel im positiven Sinne des Wortes, auch international. Es gibt verschiedene Nationen, die dort zusammen leben und arbeiten. Und insofern ist wirklich die richtige Auswahl der Crew eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit.
Ist denn die Arbeitssprache Englisch bei euch an Bord oder
ist also, es in der Regel ist es wirklich Englisch, wenn wir ein gemischtes Team sind. Wenn wir, so wie im letzten Jahr waren wir nun halt hier an der nordfriesischen Küste ein deutsches Team, dann spricht man natürlich Deutsch oder je nachdem, mit wem man spricht. Aber ansonsten ist dann, ich sag mal, Ansprache an Bord Englisch.
Und du hast jetzt gerade das, was du geschildert hast, da hätte man in Teilen, hätte das jetzt auch ein Jürgen Klopp für eine Fußballmannschaft beschreiben können, wie er sein Team zusammenstellt. Abgesehen davon, dass er nur eine Männermannschaft trainiert, aber wie findest du das heraus? Setzt du dich mit den einzelnen Leuten dann zusammen und führst ein klassisches Bewerbungsgespräch? Wahrscheinlich nicht, oder?
Naja, ein klassisches Bewerbungsgespräch führt meistens nicht sehr weit, weil es ist ja nicht irgendwie ein Job, den die Leute suchen, sondern sie wollen ja auf eine Expedition gehen. Und das ist ja mehr so eine Lebenserfahrung. Und deshalb ist das, was ich eben sagte, dass man viel herausfiltern muss, wie ernst meinen die das? Oder ist das wirklich auch nur jetzt irgendwie so eine romantische Vorstellung? Das muss man herausfiltern. Man muss die Bewerber dann eben halt mit bestimmten Dingen konfrontieren, was passieren könnte. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele, das haben wir jetzt gerade auch im Team, die aus der Fahrt kommen, die auf Großseglern fahren, die Takler sind, die Seeleute sind, die also ganz profunde Erfahrungen mit reinbringen und wo ich weiß, denen musst du nicht erklären, wie das Leben an Bord ist. Das kennen die alles und die wissen auch, worum es geht und auch um die soziale Kompetenz. Und wenn man solche Menschen findet, die dann sich das sehr genau überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht. Und wenn die dann Ja sagen, dann weiß man, den brauchst du nicht mehr viel zu erklären. Das ist dann mehr oder weniger ein Selbstgänger. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage, wie viel Lebenserfahrung hat jemand. Aber ich habe hier ganz tolle junge Frauen eben gerade auch mit im Team, die hochmotiviert sind, die sich super mit Schiffen auskennen und die auch vom Thema Wissenschaft sich sehr engagieren. Also insofern, ich glaube, ich habe da einen guten Fundus an sehr engagierten und kompetenten Leuten.
Und vielleicht da noch abschließend, ist es dann, wenn du die Gespräche führst, wenn du die Szenarien schilderst, die eintreten können, siehst du natürlich, wie die Menschen reagieren, ob sie das annehmen oder nicht. Und ist dann aber am Ende des Tages, wenn du die Entscheidung fällst für jemanden, auch nochmal ein ganzes Stück weit auch deine eigene Lebenserfahrung und auch dein eigenes Bauchgefühl, dass du sagst, der oder diejenige, das passt oder das passt eher nicht?
Ja, ich blicke natürlich auf viele Jahrzehnte Erfahrung zurück und habe tatsächlich, wie du sagst, auch das Bauchgefühl. Also ich kann das so rational mitunter gar nicht erklären, warum ich meine, jemand passt rein oder eher nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass ich da wirklich die goldene Hand habe. Ich habe mich auch vertan, dass ich wirklich jemanden eingeladen habe, mitzufahren, dem das dann über Kopffuchs. Ich will gar nicht sagen, dass er die Schuld gehabt hat, sondern die Situation war schuld. Der war dieser Mensch eben einfach nicht gewachsen. Und da muss man sich eben auch in Anstand irgendwie wieder trennen und sagen, also war ein Versuch, aber es funktioniert eben so nicht. Und das passiert relativ selten. Das muss ich Gott sei Dank auch so sagen. Aber es kann immer mal passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann mich auch mal irgendwie in der Einschätzung kann nicht mal falsch liegen, aber in der Regel klappt das eigentlich wirklich sehr gut.
Du sagst, es gibt Extremsituationen. Ich stelle mir jetzt vor, alleine mit vielen Menschen, wie viele Leute seid ihr an Bord auf der nächsten Tour?
Also das Schiff ist ja nicht groß, über Deck ist es nur 18 Meter lang, insgesamt 24 Meter über alles, 5 Meter breit. Es passen theoretisch 12 Personen da drauf, aber wir sind maximal immer 10 Personen. Das bedeutet auch schon, dass das Schiff gut ausgefüllt ist. Wir haben ja sehr viel Ausrüstung eben auch mit, das muss ja alles gestaut werden. Und das bedeutet, dass so ein Schiffsbetrieb geht ja 24 Stunden lang rund um die Uhr. Das heißt, man parkt ja nicht abends beim Dunkelwerden irgendwo ein und sagt, nun legen wir uns alle mal schlafen, sondern dann tritt die Nachtwache an und dann fährt das Schiff trotzdem weiter. Oder auch wenn man vor Anker liegt, gibt es eine Ankerwache. Also das Schiff ist immer betreut und insofern rotiert dann auch der Schlafrhythmus, die unterschiedlichen Wachsysteme, die dann entweder eine Ruhephase haben oder auf Wache an Deck sind oder vielleicht gerade unter Deck in der Messe essen und zusammensitzen. Also das ist auch alles sehr kommunikativ eben und insofern verläuft sich das. Es sind eigentlich nie immer alle Leute gleichzeitig auf, weil immer auch irgendwie schlafen, höchstens im Hafen, wenn man wirklich festliegt, sind dann wirklich alle.
Ich könnte mir vorstellen, dass man dann, wenn man so 10 Leute hat, über einen langen Zeitraum nur in Anführungsstrichen diese 10 Leute sich untereinander sehen und miteinander kommunizieren, dass das eine Herausforderung ist oder auch der wechselnde Schlafrhythmus, der herausfordernd ist. Was sind noch so neben der Kälte die sehr starken Herausforderungen, die ihr so bestehen müsst, wenn ihr dann unterwegs seid? Gibt es da noch ein paar spezielle Punkte, die einem vielleicht von außen gar nicht so offensichtlich
sind? Es ist nicht mal die Kälte als solches, sondern es ist oftmals das schwere Wetter, also die Stürme, in denen man unterwegs ist oder die Eisfelder, in denen man fährt. Und das ist natürlich immer auch eine potenzielle Gefahr, aber man weiß, was man dem Schiff zutrauen kann und man hat eben auch wir im Team viel Erfahrung, wie man damit umzugehen hat. Aber ich denke, es ist die Summe aus allen. Es ist wir sind ja auch letztendlich mehr oder weniger alle zu Freunden geworden, die dann auf diesem Schiff fahren. Das verbindet. Also dieses Schiff ist so ein Schmelztiegel. Also es verschmelzen kulturelle Unterschiede, es ist ganz egal, wie die Sprache nachher ist. Man überlegt nicht, ist es Deutsch, ist es Englisch, sondern man kommuniziert, man tauscht sich aus und man lernt den anderen kennen und jeder hat eine andere Sichtweise von bestimmten Dingen. Also jeder geht eigentlich als Gewinner aus einer solchen Gruppe heraus, weil man so viel Erfahrung gesammelt hat, im zwischenmenschlichen Bereich, wie aber auch eben draußen vor Ort mit den unterschiedlichsten Dingen. Und die Basis, dass dies alles funktionieren kann, ist eben ein funktionierendes Schiff. Und dafür zeichnen wir alle verantwortlich, dass es auch so ist.
Und jetzt haben wir die Persönlichkeiten so ein bisschen beleuchtet. Welche fachliche Qualifikationen sind bei dir dann an Bord? Also Seeleute, ganz klar. Aber hast du dann auch, keine Ahnung, irgendwie spezielle Wissenschaftler? Was muss man studiert haben, um mitzukommen?
Nun, wir haben gar nicht so viele Wissenschaftler dabei, aber es sind Studierende dabei, die jetzt sich sehr für diese Thematik interessieren, die dann auch gebrieft, geschult werden. Aber es ist ja heute so, dass viele Daten einfach nur gesammelt werden. Es ist ja nicht so wie früher, dass man Feldforschung gemacht hat. Also wir setzen uns jetzt mal auf eine Eisscholle und messen die Temperatur. Da hat man heute ja durchaus andere Möglichkeiten. Das heißt, es werden kontinuierlich bestimmte Parameter gesammelt, die abgespeichert werden und die dann sogar automatisch per Satellit ans Geomar nach Kiel geschickt werden. Oder wir haben eben andere Dinge, die auch in ein Redaktionsbüro automatisch weitergeleitet werden. Also wir brauchen zum Beispiel auch Leute, die elektronischen Fachverstand haben. Also falls mal was kaputt geht oder falls mal irgendetwas hängt. Wir brauchen einen Koch, der wirklich irgendwie auch bei Windstärke 10 noch irgendwie was Vernünftiges auf den Tisch bringt. Man braucht eben verschiedene Qualifikationen. Du sprachst es an, die Seeleute natürlich auf der einen Seite, aber es muss auch ein Maschinist dabei sein, es muss jemand, der von Elektronik was versteht. Es wird dann im Vorwege natürlich jemand bestimmt, der ein bestimmtes wissenschaftliches Projekt betreut, wie beispielsweise von der Uni Oldenburg, wo wir zum Beispiel so fotografische Aufnahmen von bestimmten Gebieten machen sollen, zwecks Analyse, die dann aber auch in Oldenburg stattfinden wird. Aber das alles muss ja geleistet werden von Menschen, die eben halt entsprechend gebrieft, geschult sind und insofern teilen wir uns die Aufgaben auf und es gibt natürlich auch einen Kameramann und dergleichen.
Weil vielleicht eine abschließende Frage zu der Expedition an sich, was ich, wenn ich so Themen sehe und Polarforscher auch irgendwie mal im Fernsehen beobachtet habe, gerade auch die in den 1900 und ein paar, die hatten ja keine Möglichkeit zu kommunizieren großartig. Ich würde mir für mich vorstellen, das Schlimmste ist, ich bin auf dem Schiff, mitten im Nirgendwo, Kommunikation ist schwierig, und ich sag mal, ja, weiß ich nicht, ich laufe auf einen Eisberg. Gibt's irgendein Sicherheitsnetz, quasi was gespannt ist für dich und die Crew, damit ihr, wenn ihr da draußen seid, überlebt im Worst Case?
Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil zum einen selbst in der heutigen Zeit, wo du letztendlich über Satellit immer irgendwie erreichbar bist oder eben auch eingepeilt wirst, wo man weiß, wo du bist, wenn dir unten im Südatlantik oder in der Beringsee im Norden in einem Sturm plötzlich alles um die Ohren fliegt, dann ist Hilfe trotzdem vielleicht weit weg oder kann spät kommen. Deshalb gilt natürlich immer erstmal die Prämisse, dass man so aufgestellt sein muss, dass man sich auch im Worst Case irgendwie selbst hilft. Es mag einen besonders schlimmen Fall geben, wo es dann nicht mehr möglich ist. Das Risiko muss man akzeptieren oder aber eben zu Hause bleiben. Aber wir sind nicht Draufgänger. Das bin ich nie gewesen. Ich bin nicht aufgebrochen, um jetzt irgendwie so eine Gefahrmaximierung herbeizuführen und zu sagen, je gefährlicher, desto toller. Das ist einfach nur dumm, so zu verfahren, sondern man muss natürlich auch immer wissen, was kann man leisten und wo ist man aufgestellt. Also, und ich mache das ja lange genug, wie ich anfing, so etwas zu machen. Meine erste Grönlanddurchquerung 1983 in 70 Tagen, da waren wir abgeschnitten. Da haben wir überhaupt keine Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, weil Satellitenkommunikation noch nicht gab. Es gab auch noch kein GPS oder dergleichen. Wir haben mit Sextanten und Kompass und künstlichem Horizont navigiert und nach 70 Tagen waren wir auf der anderen Seite angekommen. Trotzdem angekommen, kann man sagen. Knöpfchen drücken kann heute jeder, machen wir auch, passt in die Zeit. Aber ich bin noch eben halt mit dieser Oldschool groß geworden und weiß, wie es auch anders geht und kann das, glaube ich, insofern auch ganz gut zuordnen. Und ich finde, mal so abgenabelt zu sein von diesem Netz und doppelten Boden, mit dem wir uns hier umgeben, ist auch eine heilsame Erfahrung. Nichts ist selbstverständlich in diesem Leben. Und wenn man eigenverantwortlich lebt und agiert, weil man weiß, dass von draußen keine Hilfe herankommen kann, dann sieht man die Verantwortung vielleicht auch noch anders, als wenn man hier lebt und alles irgendwie im Übermaß vorhanden ist.
Wenn man sagen kann, jemand anders ist schuld. Wenn's
ja, oder ich wähle 112 oder sonst irgendetwas und dann dauert es ein paar Minuten und dann ist der Krankenwagen da. Aber das passiert bei uns eben nicht.
Ja, vielleicht, also das habe ich verstanden. Die Sicherheitsvorkehrungen, die ihr trefft, das sind dann so Themen wie, ihr habt ein Rettungsboot, diese Tonnen, diese großen, die man immer sieht an den Schiffen, davon habt ihr welche an Bord. Ihr habt ausreichend Kommunikation und wahrscheinlich auch doppelte Kommunikationsmöglichkeiten, dass man vielleicht auch Hilfe rufen kann. Aber am Ende, wenn alles nichts hilft, also so ein kleines Restrisiko, wie du es gerade beschrieben hast, das ist halt einfach so, wenn man an der Beringsee unterwegs ist, dann ist man halt da und nicht.
Ja, so ist es. Das ist das Restrisiko. Also das muss man willens sein, einzugehen, sonst lässt man am besten eben die Hände davon. Also diese Expedition, diese Erlebnisse gibt es nicht zum Risiko Nulltarif. Also dessen sind wir uns bewusst, die wir uns darauf einlassen. Aber gleichwohl versuchen wir, das kalkulierbare Risiko zu minimieren. Das heißt, wir lassen uns immer wieder von Ärzten und Rettungssanitätern schulen, wie man in welchem Fall wie verfahren würde. Also wir haben ja auch schon Zähne gezogen und Brüche gehabt unterwegs und alles Mögliche. Also man muss lernen, auch mit kritischen Situationen umzugehen und man darf nicht naiv sein und sie ausblenden nach dem Motto, da wird schon nichts passieren, sondern man muss sich, soweit es denn geht, auf alle planbaren Eventualitäten einstellen. Es gibt dann trotzdem immer wieder Überraschungen, die man nicht bedacht hat. Und insofern, wir haben auch auf vielen Etappen einen Arzt oder eine Ärztin dabei, die uns begleiten und wir sind entsprechend gut ausgestattet. Also jeder Mensch kann krank werden, kann verunfallen und das kann uns unterwegs natürlich auch passieren.
Ich habe vielleicht noch, wir sind ja schon ein bisschen unterwegs, noch zwei abschließende Fragen. Das eine geht in die Richtung Jugendarbeit. Ich weiß, dass dir das wichtig ist und dass du da ein Projekt hast. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen wollen. Und jetzt, wo du gerade das mit den Zähneziehen und Brüchen angesprochen hast, vielleicht magst du kurz sagen, gibt es eine Situation, die dir ganz besonders im Kopf geblieben ist, die ganz besonders kritisch war?
Naja, das war quasi auf dieser Grönlanddurchquerung 1983, wo mein Partner damals plötzlich einen entzündeten Backenzahn hatte. Und zwar so heftig, dass es klar war, irgendwas muss passieren. Wir hatten Schmerzmittel, aber das alleine reicht ja nun auch nicht. Und die waren auch schnell aufgebraucht. Also hieß es, der Zahn muss raus. Und wir haben aber auch nicht so diese zahnärztlichen Zahnzangen dabei gehabt, sondern einfach nur eine Kombizange, womit wir auch den Schlitten und andere Dinge repariert haben. Und man redet da so ein bisschen schmunzelnd drüber. Aber es war überhaupt nicht witzig. Also für ihn schon mal gar nicht, aber für mich auch nicht, der dann versucht hat, den Zahn zu ziehen, ihn letztendlich nur abgebrochen hat. Aber damit war irgendwie auch der Schmerz weg von dem Zahn und ein Zahnarzt hat dann später nach Ende der Expedition dann da nochmal Hand angelegt und das fachmännisch gemacht. Aber sowas bleibt in Erinnerung. Also diese Situation, einem Freund damals mit der Kombizange den Zahn ziehen zu müssen, das gehört nicht gerade zu den spaßigen Erinnerungen, die man so hat. Und wir haben auch Brüche gehabt. Und man lernt natürlich, mit bestimmten Dingen umzugehen. Russisches Crewmitglied hat sich mal 5 Rippen im Sturm gebrochen und musste betreut werden, bis wir ihn abgeben konnten. Also das hat dann immer schon eine gewisse Ernsthaftigkeit.
Und vielleicht kommen wir zum Schluss nochmal kurz auf das Thema Jugendarbeit, weil alles, was du machst und auch die Kommunikation geht ja in Richtung Zukunft, die Klima- und Naturschutz, um halt in Zukunft auch gut leben zu können. Und du hast ein Projekt Ice Climate Education, wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du dazu kurz nochmal was sagen?
Ja, das ist eigentlich auf dem Hintergrund entstanden, dass wir so in den 2000er Jahren uns gesagt haben, also wir kommen immer nach Hause. Damals war ja, wollen wir sagen, die Front der Klimaleugner und Skeptiker noch viel ausgeprägter, als das heute Gott sei Dank der Fall ist. Und wir haben uns überlegt, wir kommen immer zurück und berichten und erzählen, wie das alles schlimm ist. Aber wir müssten im Grunde genommen junge Menschen mal mit involvieren. Also was können wir darüber hinaus leisten, außer dass wir darüber berichten? Und dann haben wir 2007 war das internationale Polare Jahr. Und da haben wir gesagt, also anlässlich dieses polaren Jahres möchten wir gerne ein Jugendcamp initiieren, wo junge Menschen zwischen 16 bis zum Abitur hin sich bewerben können und Wissenschaftler dabei waren, die ehrenamtlich Vorlesungen gehalten haben. Aber es ging eben darum, junge Menschen für die Thematik zu sensibilisieren, also ihnen einen theoretischen Unterbau zu geben, aber sie nachmittags rauszunehmen. Vormittags erklären, was ist ein Gletscher, warum ist er wichtig, was passiert mit ihm, und nachmittags auf einem Gletscher zu stehen, ihn also sinnlich zu erfahren. Darum geht es uns. Und aus diesem Pilotprojekt, was ursprünglich nur mal für ein Jahr lang geplant war, ist dann wirklich eine Kontinuität entstanden, also mit Ausnahme diesem und des letzten Jahres, wo wir es leider Corona-bedingt nicht durchführen konnten, haben wir es eigentlich immer durchgeführt, in Verbindung jetzt mit einer Stiftung, die uns dort auch mit unterstützt. Und insofern hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr das weiter fortführen können. Es ist ja nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein, aber das ist eben das, was wir leisten können. Und ich glaube, darum geht es, dass man Signale setzt. Und diese jungen Menschen, die da rausgegangen sind, die hat das nachhaltig beeindruckt und auch ihren Lebensweg teilweise beeinflusst. Und ich glaube, das ist auch alles, was man erwarten darf und was man erwarten kann. Insofern wollen wir das auch gerne weitermachen.
Cool. Aber was für ein, spannende Reise im wahrsten Sinne des Wortes. Ich drück euch die Daumen für die nächste Tour. Find das super spannend und werde das dann auch online über die unterschiedlichen Kanäle verfolgen. Ich habe gesehen, du bist auf Instagram, aber ihr seid wahrscheinlich dann auch auf Facebook, Twitter und Co. Unterwegs, und man kann dann dort zuschauen. Mir verbleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für das spannende Gespräch, und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß, und ich gehe fest davon aus, unsere Hörer werden auf jeden Fall Spaß haben.
Ja, Michael, ich danke dir auch, das hat mir wirklich Spaß gebracht, war ein tolles Gespräch, Dankeschön.
Cool, Arvid, ganz liebe Grüße nach Bad Barmstedt, und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann auch mal persönlich dann. Ja, das war Arvid Fuchs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, und vielleicht macht ihr euch ja demnächst direkt mal selbst auf eine Expedition in den hohen Norden oder so. Wenn nicht, hört doch gerne weiterhin unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf den Plattformen abonniert. Ihr könnt natürlich auch gern Kontakt mit uns aufnehmen über Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Findet ihr uns, schreibt uns, bewertet uns. Und wir freuen uns, wenn ihr auch künftig wieder zuhört. Bis dahin.